Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Thorsten Schröder.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. In Berlin sind fast eine Viertelmillion Menschen gegen Rassismus und für eine offene und solidarische Gesellschaft auf die Straße gegangen. Zu der Großdemonstration hatte ein Bündnis aus mehr als 100 Organisationen aufgerufen, darunter Gewerkschaften, Wohlfahrtsverbände und Kirchengruppen. Die Kundgebung richtete sich nicht nur gegen rechte Hetze, sondern auch gegen Kürzungen im Sozialsystem. Nach Angaben der Polizei verlief sie bis zum Abend ohne Zwischenfälle.
Mit 40.000 Demonstranten hatte das Bündnis Unteilbar eigentlich gerechnet. Es kommen dann rund 240.000 nach Angaben der Veranstalter. Aus ganz Deutschland reisen sie an, jung und alt, und bilden einen 5,5 Kilometer langen Demonstrationszug. Solidarität statt Ausgrenzung lautet ihr Motto.
Diese Demonstration heute steht in der Reihe von vielen Demonstrationen, die in den letzten Wochen und Monaten hier in Deutschland gelaufen sind. Zehntausende sind in München, in Hamburg, aber auch in Chemnitz auf die Straße gegangen, wie aber auch in Potsdam und in Kassel, in kleineren Orten.
Gegen rechte Hetze, Rassismus, das Flüchtlingssterben auf dem Mittelmeer und Kürzungen im Sozialsystem wird demonstriert.
Ich bin heute hier, weil mir das wirklich Sorgen macht, was im Land passiert. Es geht mir zu weit nach rechts und das mit einem Ruck.
Ich bin heute hier, weil ich meiner Oma ein Versprechen einlöse. Sie hat uns Kindern immer gesagt, dass wir alles dafür tun sollen, dass es nicht wieder so wird, wie sie es erlebt hat damals. Und das Versprechen löse ich heute ein.
An der Siegessäule in Berlin ist am Abend die Abschlusskundgebung und ein Konzert. Auch Herbert Grönemeyer ist mit dabei.
Wir sind den Menschen entgegengegangen, die gekommen sind, die geflohen sind. Wir bieten den Schutz, wir bieten den Unterkunft und Hort. Und insofern bin ich gerne dabei, mitzuhelfen, dass das so bleibt und sich vielleicht auch noch verbessert.
Viele Demonstranten hoffen, dass nach dem Tag heute ihre Stimmen in der politischen Debatte wieder gehört werden. Und nicht nur vor allem die von rechts.
Auch in Frankreich sind heute in mehreren Städten die Menschen auf die Straße gegangen. So wie hier in Paris demonstrierten landesweit Zehntausende für einen wirksameren Klimaschutz. Der Protest richtete sich auch gegen den Rücktritt von Umweltminister Hulot Ende August. Er hatte diesen Schritt mit zu geringen Fortschritten der Regierung im Bereich des Umweltschutzes begründet.
Die Landtagswahl in Bayern wird nach Einschätzung von Bundestagspräsident Schäuble zu Erschütterungen in den Parteien führen. Der CDU-Politiker äußerte sich im Südwestrundfunk mit Blick auf die gesunkenen Umfragewerte für die Parteien der Großen Koalition. Schäuble betonte, Bundeskanzlerin Merkel habe eine starke Position, sie sei aber nicht mehr so unbestritten wie früher. Dennoch halte er eine Wiederwahl von Merkel zur CDU-Vorsitzenden auf dem Parteitag im Dezember für wahrscheinlich. Das Interview mit Bundestagspräsident Schäuble finden Sie auf tagesschau.de. Die AfD in Thüringen geht mit ihrem Sprecher Höcke als Spitzenkandidat in die Landtagswahl im kommenden Jahr. Ein Parteitag in Arnstadt wählte ihn mit knapp 85%. Höcke gilt als Wortführer des ultrarechten Flügels der AfD. In seiner Rede forderte er, sich von der rechtsextremen NPD abzugrenzen. Anlass war ein NPD-Eintrag in sozialen Medien, den ein AfD-Funktionär geteilt hatte. Ein großes Thema auf dem Landesparteitag war die mögliche Beobachtung der AfD durch den Verfassungsschutz.
Der Parteichef ist auch der Spitzenkandidat bei den Landtagswahlen im nächsten Jahr. Das ist das erste Ergebnis des Parteitags von Thüringens AfD in Arnstadt. Knapp 84,5% der Delegierten stimmten für Björn Höcke. Das klingt zunächst nach einem ordentlichen Ergebnis. Allerdings war Höcke ohne Konkurrenz im Kampf um Listenplatz 1. Auch in den eigenen Reihen ist der AfD rechtsaußen nicht unumstritten und so galten allein 24 Minuten seiner Rede den parteiinternen Gegnern.
Meine Geduld, liebe Freunde, unsere Geduld ist am Ende und ich rufe dieser Gruppe abschließend zu, ordnet euch ein, werdet konstruktiv oder haut endlich ab.
Die weit größeren Feinde aber sieht Höcke außerhalb seiner AfD. Dazu gehören für ihn die etablierten Parteien, aber auch der Verfassungsschutz bundesweit und erst recht auf Landesebene. Bei Thüringens Behörde läuft bereits ein Prüfverfahren und so wirft Höcke deren Führung Amtsmissbrauch vor und Gesinnungsschnüffelei bei bekennenden Demokraten.
Wir brauchen uns keine Sorgen zu machen. Wir wissen, dass dieser Verfassungsschutz ein Herrschaftssicherungsinstrument in der Hand des Establishments ist. Wir haben uns in Thüringen nichts, aber auch gar nichts vorzuwerfen.
Bei einzelnen Parteigängern freilich, das räumt Höcke ein, gäbe es rechtsextreme Tendenzen. Die wollen weder Höcke noch Alexander Gauland in der Partei haben. Auch der Bundesvorsitzende ist nach Arnstadt gekommen.
Ich sage das nicht wegen des Verfassungsschutzes. Ich sage das wegen der vielen aufrechten Kämpfer.
Bis morgen Abend soll Thüringens AfD-Mannschaft für den eigenen Wahlkampf stehen, pünktlich zu den Wahlergebnissen in Bayern.
In der syrischen Provinz Idlib soll bis zum kommenden Montag eine entmilitarisierte Zone entstehen. Dies hatten Russland und die Türkei vor einem Monat ausgehandelt, um eine Großoffensive syrischer Regierungstruppen auf die letzte Rebellenhochburg zu verhindern. Bis zum Ablauf der Frist sollen die Rebellen abgezogen sein. In dem Gebiet im Nordwesten Syriens leben etwa 3 Millionen Menschen, fast die Hälfte von ihnen sind Vertriebene.
Bereit zum Angriff. Auch und gerade jetzt. Christliche Milizen 2 Kilometer entfernt von der Frontlinie in Idlib. Sie unterstehen Assads Oberbefehl, sollen die Christen in der Region gegen radikal-islamische Kämpfer verteidigen. Die sollen sich bis Montag von der Front zurückziehen. Russland meldet einen Teilabzug, die Realität aber sei eine andere, wie der Anführer der Miliz erläutert. Sie haben sich bislang noch gar nicht von hier zurückgezogen, sie sind noch immer da. Ganz im Gegenteil bauen sie Bunker und Befestigungsanlagen. Wir können Planierraupen, Bagger und Lastwagen sehen. Hier hatten die islamistischen Rebellen einst das Sagen. Vor 9 Monaten eroberten syrische Truppen Sinjar zurück. Dieser Sieg im Süden der Provinz Idlib war teuer erkauft. Häuser in Trümmern, kein Strom, kein fließend Wasser. Bis heute. 200 Familien leben hier, die meisten Anhänger der Regierung. An eine politische Lösung mit den Rebellen mag kaum einer glauben. Man kann ihnen nicht vertrauen. Sie sind Lügner. Ich mag diese Lösung nicht. Ich hoffe, dass die Armee die ganze Provinz unter ihre Kontrolle bringt, damit wir unsere Ruhe haben. Der Waffenstillstand scheint brüchig, kurz vor Ablauf der Frist. Skepsis überwiegt bei Armee-Regierung, aber auch den Menschen im Grenzgebiet, die wir befragen konnten. Skepsis darüber, ob islamistische Rebellen sich tatsächlich von der Frontlinie zurückziehen, bereit sind, die Waffen niederzulegen und zur Versöhnung. Viele setzen eher auf die militärische Karte, auch wenn der Preis dafür ein Blutbad wäre.
Mit einem dringenden Appell für mehr internationale Zusammenarbeit ist die Jahrestagung des Internationalen Währungsfonds und der Weltbank auf Bali zu Ende gegangen. Die Direktorin des IWF, Lagarde, warnte vor Abwärtsrisiken für die Weltwirtschaft durch politische Unsicherheiten und Handelskonflikte. Beherrschendes Thema des Treffens mit Teilnehmern aus 189 Mitgliedstaaten waren die Differenzen zwischen den USA und China.
Traditionelle Tänze unter der Sonne Balis. Indonesiens Urlaubsparadies, der richtige Ort für ein perfektes Gipfelfoto. Doch es gibt auch viel Schatten. Die rasant wachsende Überschuldung vieler Schwellenländer und der Handelsstreit USA-China. IWF-Chefin Lagarde deshalb mit einem flammenden Appell. Wir müssen Strategien entwickeln, die den Veränderungen der Wirtschaft gerecht werden. Wir dürfen uns nicht spalten, sondern müssen so viel wie möglich kooperieren, weil wir gemeinsam stärker sind. Während sich die Delegierten auf Bali um ein Miteinander bemühen, droht das Weiße Haus in Washington abermals mit einer härteren Gangart gegenüber China. Die deutsche Delegation unter Bundesbankpräsident Weidmann betont am Ende ebenfalls die Bedeutung des Handels für eine starke Weltwirtschaft.
Ein Aufschaukeln von Zöllen und Gegenzöllen bewirkt aber genau eben das Gegenteil einer Stärkung der Wirtschaft. Es beschränkt den grenzüberschreitenden Warenverkehr und untergräbt auch eine wichtige Quelle unseres Wohlstands.
Zum Abschluss des Treffens ein traumhafter Sonnenuntergang auf Bali. Wie Gastgeber Indonesien sind viele Schwellenländer stark abhängig von Exporten in die USA und nach China. Sie warnten daher am Ende besonders eindringlich vor einer weiteren Eskalation des Handelsstreits. Lange Schatten über der Jahrestagung hier auf Bali. Der Gastgeber Indonesiens Präsident Widodo appellierte daher an die USA und China, aufeinander zuzugehen. Wenn die Welt erst einmal am Abgrund stehe, so Widodos Mahnung, spiele es schließlich keine Rolle mehr, wer die stärkste Wirtschaftsnation sei.
Nach seiner Freilassung in der Türkei ist der US-Pastor Brunson wieder in seiner Heimat. Gemeinsam mit seiner Frau landete er am Abend in Washington und wird später von Präsident Trump im Weißen Haus empfangen. Der evangelikale Geistliche war wegen Terrorvorwürfen türkischer Behörden knapp 2 Jahre festgehalten, gestern aber freigelassen worden. Washington wie Ankara bestreiten, dass es einen Deal gegeben hat. Der Fall Brunson hatte eine diplomatische Krise und US-Sanktionen ausgelöst.
Im Gazastreifen sind 7 Palästinenser beigesetzt worden, die gestern bei Protesten an der Grenze zu Israel getötet worden waren. Dort hatte sich die israelische Armee nach eigenen Angaben gegen Spreng- und Brandsätze zur Wehr gesetzt. Bis zu 14.000 Palästinenser hatten gegen die Blockade ihrer Gebiete durch Israel protestiert. In diesem Jahr wurden an der Grenze bereits mehr als 200 Palästinenser erschossen.
Einen Tag nach dem Brand in einem ICE auf der Bahnstrecke zwischen Köln und Frankfurt am Main hat die Bundespolizei bestätigt, dass das Feuer durch einen technischen Defekt ausgelöst wurde. Weitere Details seien aber noch unklar. Eine Fremdeinwirkung könne ausgeschlossen werden. Mehr als 500 Passagiere und das Zugpersonal konnten den ICE gestern nach einem Nothalt verlassen. 5 Menschen wurden leicht verletzt. Die Strecke bleibe weiter gesperrt, teilte die Bahn mit. Gustav Klimt ist einer der wichtigsten Vertreter des Wiener Jugendstils um 1900. Bekannt wurde der Maler unter anderem durch seine Porträts von Frauen des aufstrebenden Bürgertums. Anlässlich seines 100. Todestages ist die einzige Klimt-Einzelausstellung in Deutschland mit Gemälden und Aktzeichnungen des Wiener Künstlers jetzt in Halle an der Saale zu sehen.
Dieser Blick zwingt zum Stehenbleiben, hat etwas Magisches. Die Frau möchte man kennenlernen. Der Meister der visuellen Verführung ist Gustav Klimt. Seine Frauenporträts faszinieren noch immer.
Es geht wirklich darum, einen Blick in das gesamte Schaffen von Gustav Klimt aufzubreiten, also die wesentlichen Themen zu zeigen, also die Damenporträts, die Landschaften, die symbolistischen, die allegorischen Arbeiten.
Mit Zeichnungen bereitete Klimt seine großformatigen Arbeiten vor. Andere Skizzen sind delikat, revolutionär freizügig. Die Landschaften des Malers sind weniger bekannt. Auch sie dürften eine Entdeckung für das deutsche Publikum sein, das den bedeutendsten Künstler des Wiener Jugendstils in bisher nur 4 Werkschauen seit 1945 sehen konnte.
Nach dem Zweiten Weltkrieg beginnt man eigentlich Klimt neu zu entdecken. Zunächst natürlich in Österreich, dann auch Italien, die alte Bundesrepublik ist da zu nennen. Hier in der Mitte Deutschlands oder im Osten Deutschlands folgte man dann erst wesentlich später.
Klimts Werke werden kaum noch verliehen, zu zerbrechlich sind seine Arbeiten. Auch das macht die Ausstellung im Kunstmuseum Moritzburg in Halle an der Saale besonders.
Und hier die Lottozahlen. 3, 7, 9, 11, 27, 36, Superzahl 7. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Weitere Gewinnzahlen finden Sie auf tagesschau.de und im ARD-Text ab Tafel 580.
In den von Hurricane Michael verwüsteten Gebieten im Süden der USA werden immer mehr Tote geborgen. Offiziell ist bisher von 17 Opfern die Rede, die Zahl dürfte aber noch weiter steigen, heißt es in den betroffenen Bundesstaaten. Der Wirbelsturm hatte am Mittwoch den Nordwesten Floridas getroffen. Auch Virginia, North Carolina und Georgia wurden in Mitleidenschaft gezogen. Vielerorts gibt es immer noch weder Strom noch funktionierende Mobilfunknetze.
Und nun die Wettervorhersage für morgen, Sonntag, den 14. Oktober.
Morgen erwartet uns wieder ein warmer Sommertag. In der neuen Woche machen sich im Norden und Westen atlantische Tiefausläufer bemerkbar. Heute Nacht ist es meist sternenklar, vor allem im Süden, insbesondere vom Oberrhein über die Donau bis zum Bodensee bildet sich Nebel, der sich morgen bis zum Mittag halten kann. Abseits des Nebels und nach dessen Auflösung scheint die Sonne. Heute Nacht im Rheinland bis 17 Grad, am kühlsten in der Oberpfalz mit 3 Grad. An der Nordsee sowie bei längerem Nebel im Süden morgen bis 19, am Niederrhein bis 28 Grad. Am Montag im Westen und Nordwesten stark bewölkt und mancherorts etwas Regen, sonst ändert sich wenig. Ähnlich auch Dienstag und Mittwoch. Im Norden und Westen gebietsweise Wolken und etwas Regen, sonst wird es nach Nebelauflösung freundlich.
Um 23.15 Uhr begrüßt Sie Ingo Zamperoni zu diesen Tagesthemen. Großdemo in Berlin, warum immer mehr Menschen gegen Rassismus auf die Straße gehen. Bayern vor der Wahl. Stimmungen und Analysen aus dem ARD-Wahlstudio. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.